Noch eine gute halbe Stunde, dann haben sie es geschafft. So viel zum Thema Raytracing. Es ist klar, es ist überhaupt kein Problem. Raytracing hat sich weit entwickelt, lässt sich partiell auch gut auf GPUs ausführen. Das muss man eben auch klar sehen. Gut, rekursive Programme sind auf GPUs nicht möglich, also bis heute nicht möglich, denke ich. Aber das kann man natürlich immer in eine Iteration auch verändern. Das ist kein grundsätzliches Problem, nur ein bisschen eleganter das rekursiv zu formulieren. Also das geht. Aber was haben wir nicht geschafft? Wir haben schlicht und einfach nicht die gegenseitige Beleuchtung von diffusen Flächen geschaffen. Also, Spiegelsaal von Versailles geht jetzt wunderbar, aber den Petersdom von innen ist eigentlich schlecht. Warum? Weil das ganz typisch so ist, nicht, dass dies hier ein Ausschnitt aus dem Petersdom wäre, aber das ist charakteristisch, fast alle Flächen, die wir haben, reflektieren im Wesentlichen diffus und nicht spiegelnd. Wir haben ganz wenig echt spiegelnde Sachen. Hier so eine kleine Glasoberfläche, die aber so verstaubt ist, dass sie auch schon nicht mehr spiegelt. Das ist jetzt spiegelnd glänzend, also spiegelnd diffus. Die meisten Flächen reflektieren schlicht und einfach diffus. Also im Wesentlichen diffus. Und auf der anderen Seite, jetzt schauen Sie sich mal diese Wand an. Diese Wand ist keineswegs überall gleich dunkel, sondern das hat ein ganz komplexes Schattierungsverhalten. Also die Lichtquellen wirken schon einzeln auf Segmente dieser Fläche. Sie sind nicht einheitlich und ja, irgendwie suchen wir da, das heißt, dieser einfache Term, ambientes Licht, ist nicht so richtig wirklich prickelnd. Gut. Also suchen wir nach entsprechenden Lösungen und sagen, wir machen es uns wieder einfach. Wir gehen davon aus, dass die Flächen echt diffus reflektieren. Und zwar nur diffus reflektieren. Gut. Und dieses Verfahren ist nun auch schon 30 Jahre alt, streng genommen sogar in der Physik, für Wärmeausbreitung viel älter. Wird es schon seit 1920 etwa benutzt. Jetzt gehen wir mal her und wurde in der Computergrafik vorgestellt von Donald Greenberg und wollen wir uns dieses Verfahren mal anschauen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist die folgende. Ich betrachte jede Szene als ein geschlossenes Modell, energetisch als geschlossenes Modell. Die Lichtquellen strahlen Energie in dieses Modell rein. Die Objekte verzehren diese Energie, das heißt, wandeln sie um in Wärme und damit sind sie optisch weg. Und das Ganze muss in einem Gleichgewicht sein. Das heißt, die Objekte müssen genau so viel Licht absorbieren, wie ich mit meinen Lichtquellen reinstrahle. Das heißt, das muss in einem energetischen Gleichgewicht sein. Also übrigens nicht nur Absorption, das kann auch Wandlung in anderes Licht sein, also whatever, das kann auch chemische Reaktion sein, könnte es sein. Also zum Beispiel, dass da Blattgrün entsteht, alles das könnte sein, aber der wesentliche Effekt ist natürlich Absorption. Gut. Und das Ganze machen wir, eben die Motivation hatten wir schon, weil in unserer natürlichen Umwelt sind fast alle Flächen diffus. Also wir brauchen das ganz dringend. Vor allen Dingen für Lichtverteilungen in Gebäuden, also zum Beispiel Kathedralen, wenn ich da die Raumwirkung wirklich modellieren will, brauche ich eigentlich ein solches Verfahren. Es wird tatsächlich heute auch in der Gebäudetechnik, in der Beleuchtungstechnik eingesetzt, weil es einfach auch physikalisch vergleichsweise korrekt arbeitet. Und wir machen aber eine Einschränkung. Sie werden gleich sehen, warum. Nämlich wir betrachten nur diffuse Reaktionen. Das ist übrigens eine interessante, gegebenenfalls auch Prüfungsfrage. Warum denn nur diffuse? An welcher Stelle der Ableitung jetzt brauche ich denn diese Eigenschaft? Aber werden Sie jetzt gleich sehen. Das Schöne ist aber, wenn ich das so mache und ich annehme, dass alle Flächen nur diffus reflektieren, dann strahlen sie in alle Richtungen gleich viel Energie ab. Also die gesamte Welt ist so wie ein Stückchen Kreide, das heißt, egal aus welcher Richtung ich es betrachte, es ist immer gleich hell. Das heißt aber, habe ich dieses Radiositivverfahren einmal gerechnet, kann ich mit meiner Kamera auch beliebig durch die Szene fahren. Die Beleuchtungsrechnung ist geklärt. Die kann ich für jedes Polygon fest reinschreiben oder für jeden Eckpunkt. Ist dann eine Konstante. Okay, also haben wir eben auch Raum dafür, viel zu investieren im Vorfeld, in dem ersten Schritt und dann nachher uns das Rendering zu erlauben. Also die Helligkeit eines Stückchens Kreide ist von hier und hier ist immer dieselbe und deshalb, weil es eben diffus reflektiert. Also zumindest für ebene Flächen, also jetzt vorsichtig. Also es hängt natürlich von der Richtung der Fläche zur Lichtquelle ab, aber das ist auch alles. Ansonsten machen wir physikalisch alles richtig, also es ist ein echtes physikalisches Verfahren. Und zwar machen wir es genauso, wie es in der Beleuchtungsgleichung drin steht, was ich Ihnen anfangs gezeigt hatte, dieses Bild. Das heißt, wir setzen den Input, nämlich die Beleuchtungsstärke, wie viel Energie strahlen wir auf eine Fläche auf, setzen wir ins Verhältnis zu dem Output und das ist, der Output gibt dann die Helligkeit der Fläche an. Ansonsten sind das echt photometrische Größen, das heißt tatsächlich, wir könnten das eben auch physikalisch berechnen wir exakt, bis auf den Fehler, den wir machen und darauf lege ich jetzt viel Wert. Also, wir sind uns aber einig, dieses Integral wollen wir nicht lösen. Wir wollen überhaupt kein Integral lösen. Denn was heißt das, wenn ich so ein Integral mit so einem Omega da hinschreibe noch? Das heißt, integriere über diese Halbkugel. Ja, also Halbkugel in jede Richtung. Und ist nicht wirklich schön. Das kann ich zwar wunderschön hinschreiben, das dürfen theoretische Physiker auch wunderbar hinschreiben, aber ist nicht wirklich praktikabel. Aber das ist die reflektierte Strahldichte und das ist letztlich das, was wir suchen. Das heißt, wie hell ist ein Flächenelement? Gut. Und dann ist die Idee, weil wir das nicht machen wollen, wir wollen nicht darüber integrieren, dann können wir doch auch Folgendes sagen. In einer Szene, wo kann denn Licht herkommen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Licht kann von einer Lichtquelle kommen oder von anderen Flächen. Aber nicht aus dem Hintergrund. Also so aus dem All. Das akzeptieren wir nicht. Sondern alles Licht, was wir in der Szene haben, kommt entweder direkt von Lichtquellen oder von Fläche, also von reflektierenden Flächen. Und jetzt machen wir noch einen Schritt und sagen, okay, dann sagen wir einfach, werden wir gleich sehen, jede Fläche in der Szene kann sowohl Licht reflektieren, mit einem gewissen Reflexionskoeffizienten, als auch Licht emittieren. Das heißt, wir haben auf Anhieb flächige Lichtquellen und damit nicht nur harte Schatten, sondern auch weiche Schatten. Weil wir gleich den Halbschatten eben mit berechnen. Das, was wir hier vorhin da simuliert haben, aufwendig, brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Wir sagen, von diesem Flächenelement wird Licht emittiert. Also wäre auch ganz schick und praktisch. So, bevor wir aber weitergehen, müssen wir etwas machen, was es jetzt wert wäre, mal mindestens eine halbe Stunde diskutiert zu werden. Weil ich vermute, dass Sie das im Physikunterricht nie gemacht haben. Aber ich will Ihnen die Grundidee vermitteln. Das heißt, die Frage ist, ich habe hier ein Flächenelement und ich habe hier ein Flächenelement. Beide Flächenelemente haben eine normale, also sage ich hier, kommt hier so raus und hier geht die normale so in die Richtung. Okay, vielleicht nicht in die Richtung, sondern besser in die Richtung, also so nach unten. Diese beiden Flächenelemente sollen Licht miteinander austauschen. Und ich will wissen, wie viel Licht tauschen die denn miteinander aus? Das heißt, ich kann die Frage auch so formulieren, wenn das ein emittierender Bereich ist, wie viel Licht kommt hier oben bei der Fläche an? Okay? Und da sehe ich jetzt gleich verschiedene Phänomene. Nehmen wir mal an, ich könnte diese Fläche jetzt beliebig drehen. Drehe ich diese Fläche so, dass sie nach oben zeigt. Und hier geht Licht ja hier nach hier raus. Und ich drehe die Fläche jetzt so, dass sie nach hinten zeigt. Also hier, diese Fläche strahlt hier hin. Ja? Und diese Fläche orientiere ich so, dass sie nach hinten zeigt. Also habe hier gewissermaßen, gucke aufs Pfeilende, hier gucke ich auf die Pfeilspitze. Wie viel Licht tauschen die dann aus? Also die eine Fläche strahlt nach da und diese Fläche guckt auch nach da. Ganz einfach null. Okay? Weil sie so orientiert sind, dass sie sich nicht gegenseitig beleuchten können. Müssen Sie gucken, jede Fläche hat eine nach außen gerichtete Fläche, wo sie reflektiert. Und von hinten betrachten wir sie immer als nicht reflektierend. Das heißt, wir können zwei Flächen so orientieren im Raum, dass sie sich gar nicht gegenseitig beleuchten können. Und welcher Anteil ist das in dieser gesamten Gleichung? Naja, das ist dieses hier, dieses Cosinus Theta I und mal Cosinus Theta O. Das heißt, wenn die Winkel so gelegt sind, dass sie nicht, sich nicht gegenseitig beleuchten können, dann ist das halt so, dann wird das null und dann ist es unabhängig von dem Abstand. Das zweite ist, wenn diese beiden Flächen sehr weit voneinander entfernt sind, also oder das Licht, was auf der reflektierenden Seite ankommt, wird davon abhängen, wie weit die Flächen voneinander entfernt sind. Sind sie sehr weit weg, denn das Abstrahlverhalten geht ja immer so, also energetisch betrachtet, geht beliebig breit, streng genommen sogar immer 180 Grad. Und diese Kugel ist am Anfang vielleicht noch sehr klein. Am Ende wird sie aber riesig groß. Es ist aber dieselbe Energie. Das heißt, je weiter ich weg bin, umso weniger Energie kommt bei dem Reflektierenden an. Natürlich hängt es noch ab von dem Reflektionskoeffizienten. Also wir können sagen, es gibt gute Reflektoren, die haben ein hohes Rho. Und dann hängt es auch ab von den Winkeln, wie das Licht doch genau auftritt. Das heißt, alles das sind Aspekte, die ich berücksichtigen muss. Hier gibt es noch eine binäre Konstante, nämlich dieses Hx und x'. Das, was ich Ihnen erzählt habe, sind die so orientiert, dass sie sich nicht sehen können. Denn ansonsten dieses Cosinus I, Cosinus O, Theta O, hat ja quasi zwei Richtungen. Einmal, dass sie sich sehen können und dass sie sich genau nicht sehen können, weil sie anders orientiert sind. Und dann komme ich eben genau zu diesem Strahlungsaustauschgesetz. Ich weiß, das war viel zu schnell. Ich wollte Ihnen nur die einzelnen Glieder in dieser Gleichung mal kurz erklären. Also der reflektierte Anteil hängt ab von dem emittierten Anteil der anderen Fläche, vom Reflexionskoeffizienten, von dieser Orientierungsgeschichte, sind die so orientiert, dass sie sich gegenseitig sehen können, die Flächen, oder nicht, und von den Winkeln, wie sie zueinander stehen. Und von dem Abstand. Okay, und das integrieren wir dann über eine Halbkugel, über, da steht jetzt A, könnten wir aber auch Omega hinschreiben, denn dieses A heißt ja über dieses Flächenelement. Und es hängt eben Abstand, von dem Abstand, und zwar zum Quadrat, weil die Kugeloberfläche wächst quadratisch. Hallo, das ist sehr, sehr viel, ich weiß, aber das ist das Entscheidende, denn da gehen wir jetzt her und leiten die sogenannte Radiosity-Gleichung ab. Typischerweise hatten wir bisher eine rein physikalische und auch deutsche Schreibweise. Jetzt, wenn Sie in die Literatur gucken, und darum habe ich das aber gemacht, sehen Sie genau für dieses Integral, sehen Sie oft die Bezeichnung B, und B steht für Radiosity. Jetzt fragen Sie mich nicht, warum die Amis das so bezeichnen, aber so ist es üblich. Das ist die spezifische Ausstrahlung. Und diese spezifische Ausstrahlung eines Flächenelementes bezeichnen wir als Radiosity. Das gilt übrigens für Wärmestrahlung, ganz genauso wie für Lichtstrahlung, denn wir erinnern uns daran, dass Strahlung, dass Licht nichts anderes ist als elektromagnetische Strahlung, und Wärmestrahlung ist auch elektromagnetische Strahlung. Gilt also für alles, wurde ursprünglich für Wärmeausbreitung berechnet. Okay, da gilt also genau das, und was war da noch? Gut, wenn ich jetzt ansetze, und das ist wichtig, was hier drin steht, dass dieses Integral wird zu Pi mal LR. Unter welcher Bedingung? Genau unter der Bedingung, dass ich sage, die Abstrahlung ist in alle Richtungen gleich. Das heißt, ich habe gar keine Abhängigkeit mehr von der Richtung, in die ich auf eine Oberfläche gucke. Sprich, diese Oberfläche muss rein diffus sein. Wenn das rein diffus ist, dann wird dieses Integral zu einer Konstanten, nämlich der Konstanten Pi, mal dem reflektierenden oder reflektierten Licht. Gut. Und genau das ist die Vereinfachung, die ich machen kann. Kann das durchziehen in meiner Formel, kann das eben einsetzen, wie hier gezeigt, also berechne ich jetzt im Detail nicht, komme dazu und komme letztlich zu dieser Gleichung. Und diese Gleichung ist diese Radiosity, das heißt die abgestrahlte Energie einer beliebigen Fläche. Die abgestrahlte Energie einer beliebigen Fläche. Unter der Annahme, dass diese Abstrahlung rein diffus ist. Ist gleich der emittierten Energie. Okay, wenn ich sage, dieses Flächenelement strahlt Licht aus, ja, dann ist das halt so. Okay, das wäre also Teil einer Lichtquelle plus irgendeinem Reflexionskoeffizienten, also dieses Flächenelement hat irgendeinen Reflexionskoeffizienten, mal etwas, was ich jetzt hier drüber lege, nämlich eine Halbkugel, über das Licht, was da einstrahlt und von anderen Flächenelementen kommt. Das Wichtige an dieser Stelle ist, dass wir es in zwei Terme zerlegen können, nämlich in den Term B mal x', das ist das, was da oben steht, und das zweite ist einfach mal g von x, x' dA. Und das Interessante ist, Das hier sind die anderen Bs. Während dieser zweite Teil, der G, den nennen wir Geometrieterm, hängt gar nicht von der aktuellen Beleuchtung ab, sondern nur von der geometrischen Konstellation, wie stehen die Flächenelemente zueinander. Und deshalb nennen wir es Geometrieterm. Okay? Dieses G von x, x und x' heißt ja relativ zwei Teilelemente zueinander, wie stehen sie, hängt nur von der Geometrie ab und von gar nichts anderem. Sodass wir jetzt eine relativ einfache Gleichung haben, nämlich B von x gleich E von x der emittierten Energie plus Reflexionskoeffizienten mal B von x', also dem anderen Element, mal diesem Geometrieterm. Gut. Und jetzt kommt für einen Lösungsansatz der entscheidende Punkt. Für dieses Element, wo kann die Energie herkommen? Nur von anderen Polygonen in der Szene. Es gibt keine andere Möglichkeit, denn die anderen Polygone können emittierendes Licht haben oder sie können reflektieren. Also können wir doch einfach diesen Term hier unten, nein, können wir doch einfach diesen Term, dieses Integral hier, können wir doch einfach durch eine Summe ersetzen. Und zwar durch eine Summe über alle anderen Elemente. Okay? Das heißt, wir müssen gar nicht hergehen und physikalisch hierüber integrieren, denn das Licht kann ja nur von anderen Flächen kommen, die irgendwo hier in der Welt sind. Und anstelle der Integration über diese Halbkugel summiere ich über die Abstrahlungen der anderen Flächen. Also das ist das Entscheidende. Anstelle der komplizierten Integration über die Halbkugel, die wir nicht machen wollen, summieren wir über alle anderen Flächen. Gut. Und dann komme ich zu dem klassischen Verfahren von Goral und Greenberg. Die sagen nämlich, anstelle dieses Integrals hier kann ich eine Summe schreiben und habe dann da drin stehen vorne BIs und an da ein BJ und dann noch einen Ausdruck FIJ. Und dieses FIJ ist genau der Geometrieterm. Ist also unabhängig von der Intensität der Beleuchtung, ist nur abhängig davon, wie stehen die Flächenelemente relativ zueinander. Sodass ich zu diesem Gleichungssystem komme. Denn Sie müssen oben sehen, die obere graue Gleichung ist nichts anderes als ein Gleichungssystem. Da steht nämlich B0 gleich irgendeinem Störglied plus und dann die Summe. Irgendein Reflexionsfaktor RI mal BXY. Also Sie müssen sehen, das ist ein riesen Gleichungssystem und das gucken wir uns jetzt gleich an, wie das aussieht. Die Formfaktoren, so nennen wir dann diesen Geometrieterm, nennen wir Formfaktor. Das ist einfach ein Name. Das ist zwar ein kompliziertes Integral, wollen wir gucken gleich, wie wir das erreichen, wie wir das approximieren können, aber das ist für dieses Gleichungssystem ist jeweils eine Konstante. Also FIJ zwischen zwei Flächen ist das dann konstant. Ich muss nur überlegen, wie ich es rechnen kann. Aber aus dieser Betrachtung, Sie sehen nochmal wieder, diese zwei Flächenelemente tauschen Energie aus. FIJ ist genauso wie FJI, also ist eine symmetrische Matrix. Und das Zweite, was wir noch sehen, so ein Flächenelement kann sich nicht selbst beleuchten. Verstehen Sie? Also FII ist gleich 0 für alle I. Gut. Das sind aber auch Vertiefungsfaktoren. Aber das ist das entscheidende Gleichungssystem, was entsteht. Das ist nur umgeformt. Jetzt auf die E-Terme sind die Emittierenden, dann stehen hier alle Flächenelemente und da stehen Reflexionsfaktoren multipliziert mit den Formfaktoren. Das ist genau das, was wir erreicht haben. Und das ist ein Gleichungssystem und ich hoffe, dass Sie ein Gleichungssystem mit n Unbekannten und ich hoffe, dass Sie es irgendwie lösen können. Was ist das Problem? Dieses Gleichungssystem ist sogar noch relativ harmlos, weil es ist im Ganzen, ist diagonalisiert, also hat da zumindest Einsen stehen in der Hauptdiagonale. Und man könnte es zum Beispiel mit Gauss einfach lösen, mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren. Nur was ist das Problem? Wie viele Flächenelemente habe ich in der Szene? Ja, er macht so. Das können schon einige Millionen sein. Das können auch 20 Millionen sein. Das heißt, Sie sind jetzt in die Lage versetzt, ein Gleichungssystem mit 20 Millionen Unbekannten zu lösen. Also eine Unbekannte geht, zwei geht auch noch, drei geht vielleicht und dann... Genau, das ist das Problem, was hier entsteht. Gut, aber dafür haben wir ja unsere Numeriker. Das heißt, die haben sich da einiges überlegt, besprechen wir jetzt nicht. Aber anstelle der Gauss-Elimination gibt es Jacobi-Iteration, gibt es Gauss-Seidel-Verfahren, Southwell-Verfahren und Progressive Refinement. Das ist quasi eine Schätzung und dann gucke ich immer wieder nach, wie groß ist der Fehler und mache es über die Minimierung des Fehlers. Alles das sind Möglichkeiten, die ich habe. Auf jeden Fall unterstellen wir mal, dass wir dieses Gleichungssystem lösen könnten. Okay. Nochmal. Das ist, lohnt sich. Ich investiere zwar sehr, sehr viel Aufwand jetzt in den ersten Schritt, aber danach kann ich meine Kamera beliebig im Raum bewegen, weil diese Berechnung ist ein energetisches Gleichgewicht und ist unabhängig von der Kameraposition. Und deshalb ist das wunderbar. Jetzt geht es nur noch darum, diese blöden Formfaktoren zu berechnen. Nur noch ist gut, weil da ist noch zumindest dieses Doppelintegral geblieben. Okay? Gut, wie machen wir das jetzt? Da gibt es ein sehr elegantes Verfahren und das ist das sogenannte Hemikub-Verfahren. Das heißt, mein Problem ist doch folgendes. Ich habe ein Flächenelement. Die Theorie sagt, ich soll über die Halbkugel, oben rüberliegende Halbkugel integrieren. Ha, sage ich mir, Halbkugel ist schlecht. Mache ich da ein Halbquader raus. Das heißt, ich lege einen Quader über meine Elementarfläche. Gut. Jetzt habe ich im Raum noch andere Flächenelemente. Viele. Wir sagten ja, 1 Million. Und jetzt sage ich, ich habe aber leistungsfähige Grafikhardware. Also was mache ich? Ich sage, dieser Quader ist für mich nicht, also diese Quaderoberfläche und dann auch die Seitenflächen sind für mich nichts anderes als ein digitales Bild. Das heißt, ich lege eigentlich meinen Bildschirm hier auf die Quaderflächen und projiziere alle anderen Flächen da drauf und gucke, welche Teilelemente hier überdeckt werden und zähle die dann durch. Also, genau genommen mache ich so, ich nehme das erste Element, Ich will, das ist Element 1, das ist Element I und ich projiziere dieses IT-Element auf diese, wie viele Seiten? 6 Seiten. Zähle, wie es sich darauf abbildet, wie viele Pixel getroffen werden und sage, okay, das sind 80 Pixel von 2000. Also ist mein Formfaktor wie viel? 8 von 2000. Und das sind 8 200stel. Das rechnen Sie jetzt aus. Das ist mein Formfaktor. Das ist der Anteil der Energie, den F1i, also 1i, der Formfaktor ausmachen würde. Das ist genau der Anteil, wie dieses Element mit dem Element unter geometrischen Gesichtspunkten Energie austauschen kann. Das ist genau der Trick. Der Trick ist also, wir ersetzen die Halbkugel durch einen Halbquader. Sagen, wir können, wir wissen, wie wir schnell so einen Quader, wie wir schnell so ein Element darauf projizieren und das ausrechnen. Und wir zählen nur die Pixel durch und wissen dann, welchen Anteil wir gewissermaßen da zu berücksichtigen haben. Und genau das war die Idee des Hemi-Cubes, also aus der Hemisphäre, aus der Halbkugel, Hemi-Halbsphäre, wurde ein Hemi-Cube ein Halbwürfel. Und diesen Halbwürfel stecke ich oben drüber und habe dann wieder ebene Projektion und für mich ist die Welt in Ordnung. Ich muss es nur einmal rechnen. Okay? Und genau das macht man. Das ist die Lösungsidee hier nochmal aufgeschrieben, hier nochmal beschrieben. Da oben dieses eine Dreieck bildet sich so auf diesen Halbwürfel ab und ich zähle dann einfach die schwarzen Kästle. Wie viele Kästle sind das? Genau. Und wenn ich das habe, habe ich im Grunde genommen nur noch 5 Rasterflächen. Warum? Weil die untere ist ja weg. Ich habe ja nur die 4 Seiten und das Dach. Okay? Und weiß jetzt relativ, wie dieser Geometrieterm die relative Position dieser beiden Flächen zueinander ist. Und das mache ich für jedes, also das mache ich n mal n mal. Und habe damit diese FIJ bestimmt. Das ist der Trick. Ich weiß, es ist nicht so ganz einfach zu verstehen, aber genauso wird es gemacht. Gut, und jetzt geht es dann weiter. Das sind jetzt noch Details. Die hier noch kurz beschrieben sind, müssen wir jetzt nicht betrachten. Und das ist dann das Ergebnis. Das heißt, um das Radiosity-Verfahren zu machen, muss ich 2 Grundverfahren lösen. Ich muss erstens meinetwegen mit der Hemi-Cube-Approximation diese Formfaktoren berechnen. Ja? Und zwar n mal n Stück. Also habe ich 1 Million, habe ich 10 hoch 6 mal 10 hoch 6 sind 1 Million mal 1 Million sind? Wollen wir nicht mehr wissen. Ne? Hm? 1 Million mal 1 Million sind nicht 1 Milliarde. 1 Billion. Aber das sind dann die Zahlen, das ist nicht mehr schön. Also es sind 10 hoch 12, das ist schon viel, aber okay. Muss ich machen? Mache ich auch. Wir müssten das jetzt eigentlich rechnen in Abhängigkeit von der Wellenlänge, tun wir aber nicht. Wir approximieren immer mit RGB. Rot, Grün und Blau. Wir rechnen das dann für Rot, für Grün und für Blau und haben jedes Mal eine dieser Gleichungssysteme zu lösen. Ich wollte gar nicht, aber eigentlich werbe ich hiermit für Wittum und für die Numeriker. Denn wenn Sie so ein Verfahren lösen wollen, hilft es sehr, sehr entscheidend, wenn Sie ein bisschen Numerik-Feeling haben. Gut, zwei Sachen, Formfaktoren berechnen, zweite Sache, Radiosity-Gleichung lösen, also dieses große Gleichungssystem. Ja. Es ist nicht ein Teil mit Cosinus, so wie Sie es formulieren, das ist sehr schön formuliert. Das Blöde ist, es ist ein Doppelintegral darüber. Das heißt, ich muss integrieren über das Licht, was von dem Element auf das Element ausgestrahlt werden kann. Das ist ja jetzt schon die Herleitung. Ja. Also wo meinen Sie, steht eine Konstante? Pi mal r Quadrat oder was?
Ja, Cosinus. Cosinus geht zum ganzen Platzelement. Zum ganzen Fleckchen. Und k heißt auch Konstante. Oder 1 oder 0.
Ja, aber die Größe der Fläche geht da auch ein. Es geht... Wir nehmen nur einen Teil aus der Fläche, ja. Okay. Also HIJ ist eine Konstante, ist entweder 0 oder 1, das ist unproblematisch. Gut. Okay. Ist konstant. Wo ist... Ihre Frage ist ganz klar, okay, kann ich im Moment nicht beantworten, sage ich ganz, ganz schlicht und einfach, ist, warum mache ich dieses aufwendige Verfahren? Wenn ich dieses Doppelintegral relativ einfach lösen könnte, okay, wo steckt der Bock? Diese Orientierung der Flächen zueinander können Sie ausrechnen, sind die Cosinus, ja? Okay? Okay. Ja. Warum schreibe ich da unten, dieses doppelte Flächenintegral ist analytisch nur für einfache Anordnungen zu lösen? Ist mir jetzt so, kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht sagen. Ich gucke es mir nochmal an, sage ich es Ihnen am Anfang der nächsten Stunde. Erinnern Sie mich aber dran. Ja? Ich weiß nur, die Welt macht nichts Falsches, hat nicht den Hemicube erfunden, wenn sie es nicht bräuchten. Wir brauchen es. Nur ich kann es Ihnen an der Gleichung eben tatsächlich auch nicht sagen. Okay, gut. Ich will nur zum Schluss kommen. Das haben wir alles besprochen. Also was sind die Vorteile? Dieses Verfahren bietet wirklich die Möglichkeit, die indirekte Beleuchtung von Flächen in der Szene zu berücksichtigen. Und damit ist dieser obskure, konstante Term, nämlich das Umgebungslicht, passé. Das brauchen wir dann nicht mehr. Okay? Das ist wichtig, insbesondere bei Innenraumszenen, weil da haben wir Objekte, die relativ stark sich gegenseitig beleuchten. Auch für die Beleuchtungsrechnung in Gebäuden, und dafür wird es auch wirklich genutzt, also Lichtingenieure benutzen diese Verfahren, um die Szene zu berechnen, wie sieht die Beleuchtung da aus. Das Interessante ist, weil wir unterstellt haben, diffuse Reflexion ist das Ergebnis unabhängig von der Position des Beobachters. Weil jede Teilfläche hat nur eine Helligkeit, und zwar egal, von wo Sie gucken. Denn die Energie wird ja in alle Richtungen gleich abgestrahlt. Nur damit Sie dieses Ergebnis bekommen würden, das Sie hier an der Wand sehen, müssten Sie diese Wand in viele Teilflächen aufgeteilt haben, obwohl sie eigentlich geometrisch eben ist. Ja? Also sehr, sehr viel Aufwand. Okay, mit den modernen Grafikkarten kann man das lösen, auch mit GPUs kann man es unterstützen. Es ist alles möglich. Die Nachteile ist, 1 Million Elemente, Gleichungssystem 1 Million mal 1 Million, ist nicht mehr so ganz spaßig. Formfaktoren berechnen ist auch nicht mehr so ganz spaßig. Ich meine, Sie können viele Abhängigkeiten da reinnehmen. Das heißt, die indirekte Beleuchtung, die da oben von diesem Flächenelement hier unten wirkt, ist nicht sehr, sehr groß. Da können Sie irgendwann gucken. Vielleicht der Formfaktor wird zwar nicht anders, aber der Fehler, den Sie machen, wenn Sie das ignorieren, wäre geringer, würde beim Gleichungssystem lösen. Im Ganzen können Sie aber davon ausgehen, der Rechenaufwand ist erheblich. Sie brauchen auch ausgeklügelte Datenstrukturen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie können nicht einfach brute force vorgehen. Es wird nicht funktionieren, denn dann ist der Speicher ruckzuck voll. Ich bin sofort fertig. Die Beschränkung ist da. Wir müssten noch überlegen, wie kann ich das mit anderen Verfahren kombinieren. Bietet sich aber direkt an. Es ersetzt im Grunde genommen nur das ambiente Licht, die diffuses Licht, also es ersetzt das ambiente Licht plus das diffuse Licht. Ich kann das spiegeln diffuse Licht durchaus drauf rendern, so werden auch die meisten Szenen gemacht, einfach drauf addieren. Und ich kann es eben auch mit dem Raytracing, das heißt mit spiegelndem Licht, kombinieren. Und das ist meine letzte Folie. Im Grunde genommen haben wir es damit wirklich geschafft, dass wir eine Handvoll von Methoden haben, mit denen wir beliebig realitätsnah unsere Szenen rechnen können. Es gibt ein paar kritische Sachen, so wie Haut und dergleichen mehr, wo wir immer noch ein paar Probleme haben. Aber ansonsten haben wir den Fotorealismus eigentlich erreicht. Das muss man klar sagen. Was aktuell passiert, sind 1001 Optimierungen, weil wir haben natürlich viele Verfahren, wo wir Approximationen machen, zum Beispiel bei den Lichtquellen, die nicht sehr schön sind, einfach nur Punktlichtquellen, Flächenlichtquellen, approximieren wir dann durch 16, aber vielleicht auch, und das sind im Moment so der Trend, durch ein paar hundert Elementarlichtquellen und haben damit realistischere Bilder. Wobei viele Effekte kann man im Einzelbild gar nicht als Fehler erkennen, sondern nur im Bewegtbild dann, in der Kontinuität, dass da irgendwas nicht stimmt. Und was also tatsächlich heute passiert ist, die GPUs und die Nutzung der GPUs eben zu elaborieren, was ist da eigentlich möglich und was kann ich da noch machen. Also die Möglichkeiten der Computergrafik erweitern sich eigentlich noch von Tag zu Tag. Ich bin weit über die Zeit, danke Ihnen für Ihre Geduld und sag mal einfach Ihnen noch einen schönen, erlebnisreichen Tag an der Uni und Ihnen eine schöne Woche wünsche ich Ihnen natürlich auch. Und wir sehen uns nächstes Mal und besprechen Ihre Frage dann nochmal. Okay, ansonsten geht es weiter mit Farbe im Detail. Gut, danke.